Liebe Brüder und Schwestern, vor zwei Wochen habe ich hier etwas über die Gemeinde gesagt und ich möchte heute damit fortfahren. Zunächst aber noch einmal anknüpfen an einen der letzten Gedanken, die wir hörten. In 1. Korinther 12, Vers 27 lesen wir: Ihr aber seid der Leib des Christus und Glieder in Sonderheit. Im Epheserbrief wird uns gesagt, dass Gott den Christus der Gemeinde als Haupt gegeben hat. Damit ist gesagt, dass die Gemeinde dem Herrn zur Verfügung steht. Genau wie unser Leib nicht selbstständig ist, sondern unseren Willen tun soll. Wenn ein Glied sich selbstständig macht, ist immer krank. Etwa wenn meine Hand zittert, bin ich ein bedauernswerter Mann. Die soll das tun, was ich von ihr erwarte, sich nicht selbstständig machen. Das gilt für alle unsere Organe. Und dieser Gedanke, dass die Gläubigen nicht selbstständig sind, sondern von ihrem Herrn ganz abhängig, ist einer der ganz Großen des Neuen Testamentes. Ich erinnere an 2. Korinther 5, Vers 15, wo es heißt: Und er, der Herr, ist für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben ist und ist auferweckt worden. Das Wort macht es uns im Grunde genommen leicht, denn es stellt uns den Herrn dar als den, der für uns gestorben ist, der also uns das gegeben hat, was er von uns erwartet und der von Gott anerkannt worden ist, indem Gott ihn auferweckt hat. Ein ähnlicher Gedanke findet sich auch in 1. Korinther 6, Vers 19 und 20. Ich will ihn einmal lesen. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt, den ihr von Gott habt, und dass ihr nicht euer selbst seid? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlichet nun Gott in eurem Leibe. Hier wird vieles betont. Wir haben den Geist von Gott empfangen und wir gehören uns nicht mehr selbst, wir sind um einen Preis erkauft. Das sind Aussagen, die kann ein Mensch nur hinnehmen, wenn er weiß, wer Gott ist und wenn er Gott als seinen Vater kennt und Jesus als seinen Herrn. Grundsätzlich ist unser höchstes Ziel die Selbstständigkeit, die Unabhängigkeit. Ein altes Sprichwort sagt, des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Und wir wissen, wie heute die ganze demokratische Welt gegen jeden Diktator zu Felde zieht. Gegen Haiti führen die Amerikaner schwere Geschütze auf. Die haben einen Diktator, den darf es nicht geben. Und jetzt geht es um die Frage, kann ich den Herrn Jesus als meinen absoluten Herrn anerkennen? Das geht nur, wenn ich weiß, wer er ist. Wenn ich weiß, dass er der Sohn Gottes ist. Wenn ich weiß, dass ihm alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Wenn ich mir einmal die Zeit genommen habe, über geistliche Dinge und Begriffe nachzudenken, dann erkenne ich ihn als so unvorstellbar groß, dass ich ihn gern annehme als meinen Herrn. Dann weiß ich, dass es gar nichts Größeres und Schöneres gibt. Da bin ich doch nicht so lächerlich und will meine kleine, jämmerliche Person noch zur Geltung bringen und nach vorn bringen. Dann weiß ich, dass das Wahnsinn ist. Aber alles hängt ab von meiner Gotteserkenntnis. Das ist immer die Voraussetzung für jedes rechte Verhalten. Heute wollen wir nun ein Wort aus dem 1. Timotheusbrief lesen, das uns etwas sehr Interessantes über die Gemeinde sagt. 1. Timotheus 3, ich lese von Vers 14 an. Diese schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, auf dass du wissest, wie man sich verhalten soll im Hause Gottes, welches die Versammlung des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Gemeinde ist also Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Jetzt müssen wir uns zunächst fragen, was ist Wahrheit? Die Frage ist am Mittwochabend im letzten Jahr mehrmals zur Sprache gekommen und da ist immer wieder eine Antwort gegeben, die fürs irdische Leben wunderbar passt, mehr aber auch nicht. Da ist gesagt worden, Wahrheit ist der Bericht, der der Wirklichkeit entspricht. Stimmt natürlich. Wenn da ein Verkehrsunfall gewesen ist, der Bericht, der den wirklichen Hergang schildert, ist der wahre Bericht. Aber das bricht natürlich vollständig zusammen, wenn wir an die Aussagen des Neuen Testamentes denken. Johannes 1, Vers 17, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Da geht es nicht um einen Bericht über Wirklichkeit. Jesus Christus hat uns Erkenntnis über die ganz, ganz großen Fragen gebracht. Im Grunde genommen Erkenntnis über Gott. Wir Menschen haben von jeher Wahrheit gesucht, nicht gefunden. Der Satz vom alten Sokrates ist ja bekannt, ich weiß, dass ich nichts weiß. Und wenn wir dazu bedenken, dass Sokrates Philosoph war, bezieht sich das natürlich auf die philosophischen Begriffe. Am schönsten hat es mal wieder Goethe ausgedrückt. Er sagt im Faust, dass ich erkenne, was diese Welt im Innersten zusammenhält. Und dann klagt er, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß. Da stehen alle Menschen, die versuchen, die großen Fragen zu beantworten. Die sagen mit saurem Schweiß, was sie nicht wissen. Darum sind die Bücher auch so dick, die sie schreiben. Die Bibel ist ganz kurz. Die braucht nicht umständlich zu erörtern. Die sagt uns kurz, was Sache ist. Der, der das aber nicht weiß, der läuft tausend Umwege, um seine Unwissenheit zu verbergen. Nun hat der Herr Jesus gesagt, Johannes 18, 37, ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, damit ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Das ist also eines seiner Ziele gewesen, als er Mensch wurde auf unserer Erde. Er wollte der Wahrheit Zeugnis geben. Was er gemeint hat, können wir ergänzend entnehmen aus Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn kundgemacht. Wenn wir über das Wort nachdenken, dann wissen wir, dass der Herr uns eine einmalige Schau von Gott vermittelt hat. Andere haben auch über Gott gesprochen. Mose hat uns viel gesagt. Die Propheten wie Jesaja, David in den Psalmen. Aber sie alle verblassen doch gegen diese Aussage, der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Der hat uns also wirklich gesagt, wer Gott ist. Und den zu offenbaren, kam der Herr. Jetzt ist es interessant, wie Pilatus sich verhalten hat, als der Herr dies gesagt hatte. Es steht ja in Johannes 18, Vers 37. Wir dürfen Pilatus nicht unterschätzen. Der Kaiser in Rom wusste natürlich, dass Judäa ein schwer zu regierendes Land war. Und die Römer regierten lieber mit Diplomatie als mit dem Schwert. Und so haben sie sicherlich einen hochintelligenten Mann nach Jerusalem geschickt. Aber lesen wir, was er sagt. Pilatus spricht zu ihm, was ist Wahrheit? Und als er dies gesagt hatte, ging er wieder zu den Juden hinaus. Mit dem wollte er gar nicht weiter sprechen, der da von der Wahrheit redete. Pilatus war sicher, die kann man gar nicht wissen. Nun ist der Herr gekommen, um uns Gott zu offenbaren. Und das Erschütternde ist, dass alle die, die die Bibel in die Hand nehmen und die sich Christen nennen, etwa 1,3 Milliarden zurzeit, dass die sich aufgespalten haben in eine Unzahl von Gruppen. Mehrere tausend. Wie will man es erklären? Ich schlage drei Dinge vor. Erstens, Gott hat so schrecklich ungenau gesprochen, dass man aus jedem Satz ein paar Dutzend Auslegungen finden kann. Das kann man allerdings nicht behaupten. Zweitens, die Christen haben längst gemerkt, dass es gar nicht darum geht, was man denkt und sagt. Kann man auch nicht sagen. Paulus sagt, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Die einzig richtige Erklärung finden wir selbst im Worte Gottes. Wir suchen, ich sage jetzt nicht wir hier, aber allgemein die Christen, suchen gar nicht zu erklären, was Wahrheit ist, sondern suchen den Vorteil, die Festigung ihrer Ansicht. Dazu ein Wort aus Lukas 20. Da kommen die Ältesten und fragen den Herrn Jesus, im Vers 2, sage uns, in welchem Recht tust du diese Dinge? Oder wer ist es, der dir dieses Recht gegeben hat? Er beantwortete und sprach zu ihnen, auch ich will euch ein Wort fragen. Saget mir, die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von Menschen? Die der Herr fragte, waren doch Theologen. Theologen sind doch Menschen, die für sich in Anspruch nehmen, Gott zu kennen und Gottes Gedanken zu verstehen. Die hätten sich doch jetzt fragen müssen, was hat denn Johannes gesagt? Stimmt das überein mit dem, was Mose gesagt hat? Ist das alle richtig? Denken die gar nicht daran, solche Überlegungen anzustellen. Wir lesen, was sie sagen. Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr ihm nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen von Menschen, so wird das Volk uns steinigen. Also diese Leute deuteten die Bibel ausschließlich danach, welchen Gewinn sie von der Deutung hatten. Sie waren nur auf sich selbst bedacht. Die Bibel war das Instrument, auf dem sie zu ihrem Zweck ihre Melodie spielten, aber nicht das Buch Gottes, das sie informierte. Und das ist auch heute weithin der Fall. Jetzt muss ich einmal ein Wort zum sogenannten Synkretismus sagen. Synkretismus ist ja die Bestrebung, alle Religionen zusammenzuführen und die Menschen möglichst zu einer Religion zu vereinen. Der Gedanke geht, ich habe kürzlich ein Buch darüber gelesen, das trojanische Pferd in der Gemeinde, ganz interessante Darstellung, das trojanische Pferd in der Gemeinde. Der Gedanke ist eben der, alle zusammenzubringen. Dieser Gedanke kommt von den Religionen des Ostens. Er ist durchaus nichts Neues. Schon Schopenhauer, der 1860 gestorben ist, hat sich sehr für den Buddhismus eingesetzt und ihn als die höchste und beste Religion gepriesen. Man kannte das damals alles schon. Aber das kam damals nicht an. Mit der Religion und mit den Botschaften ist es genau wie mit der Gesundheit. Wir haben doch alles schon mal in der Geschichte gelesen, dass im Mittelalter in irgendeiner Stadt die Pest ausbrach. Dann starben die Menschen wie die Fliegen. Vielleicht 20% oder 30% oder noch mehr. Aber ich weiß keinen einzigen Bericht, dass sie alle gestorben sind. Da blieben auch immer noch welche übrig, die die Toten beerdigen konnten. Das heißt, die Krankheit kommt, wer Abwehrkräfte hat, hält Stand, wer keine hält, stirbt. Wer keine hat, stirbt. Genauso ist es im Geistlichen. Und heute sind die Abwehrkräfte absolut gleich null bei der Mehrzahl der Christenheit und so können die aus dem Osten triumphieren. Gestern Morgen las ich einen Artikel über den Kirchentag in Dresden und da stand, was das heißeste Thema wäre. Ich erinnere an heiße Themen, etwa, ihr Herren, was muss ich tun, um errettet zu werden? War für einen Mann einmal ein ganz heißes Thema. Die Antwort des Apostels Paulus, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Oder denken wir an Luther, sein heißes Thema war, wie finde ich einen gnädigen Gott? Ach, der arme, veraltete Luther. Das heiße Thema auf dem Kirchentag, so hat es jedenfalls die Welt behauptet, und die sind meist gut unterrichtet, ist die Frage, ob Frauen Priester werden können. Da sieht man, wie weit wir von den Gedanken des Herrn fort sind. Der Herr Jesus hat einmal einen Glücklichen gepriesen, nämlich Petrus. Und zwar deshalb, weil Petrus erkannte, dass er der Christus, der Sohn Gottes war. Die Frage, die scheint überhaupt keine mehr zu bewegen. Nun haben die Anhänger des Synkretismus einen Satz aufgestellt, der klingt schön. Der heißt, Lehre entzweit, Liebe vereint. Der ist sogar zu einem Teil wahr. Darf ich denen zwar nicht sagen. Die Lehre der Hindus, der Mohammedaner, der Shintoisten, die entzweit tatsächlich. Aber die Lehre des Herrn ist das, was zusammenführt. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig unserem Herrn die Lehre war? Ich lese einige Bibelstellen. Wir alle kennen die Bergpredigt. Sie beginnt ja in Matthäus 5 in unseren Aufzeichnungen. Und da heißt es, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Also diese große Predigt war Lehre. Es gibt noch ein anderes Wort, das eigentlich viel mehr sagt. Steht in Markus 6, Vers 34. Und als Jesus aus dem Schiffe trat, sah er eine große Volksmenge und wurde innerlich bewegt über sie, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Traf unser Herr den Nagel auf den Kopf? Da war eine große Volksmenge. Er war innerlich bewegt, die Leute taten ihm leid. Warum? Schafe, die keinen Hirten haben. Schafe, die keine geistliche Führung haben. Was tat er jetzt? Hat er sie alle gestreichelt, freundlich zugesprochen, Junge, es ist nicht so schlimm, bessere Zeiten kommen auch mal wieder. Er fing an, sie vieles zu lehren. Das war seine Art, der Not auf unserer Erde zu begegnen. Aber es geht noch weiter. In Matthäus 28 finden wir die Worte, die oft der große Missionsbefehl genannt werden, die Worte, mit denen der Herr Jesus die Jünger ausgesandt hat, nachdem er gesagt hat, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und machet alle Nationen zu Jüngern und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehret sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Ja, es gibt sogar noch ein anderes Wort, das sagt uns, dass hinter der Lehre Gott steht. Johannes 7, Vers 16. Da antwortete ihnen Jesus und sprach, meine Lehre ist nicht mein, sondern dessen, der mich gesandt hat. Also das alles gibt der Lehre eine ungeheure Bedeutung, die überhaupt nicht übertroffen werden kann. Und ich bin ganz sicher, was ich schon oft gesagt habe, was in einem Staat die Gesetze sind, ist in einer Gemeinde die Lehre. Es gibt Staaten mit verrückten Gesetzen. Und die Gesetze bestimmen das Klima im ganzen Lande und so auch die Lehre in einer Gemeinde. Erinnern wir uns auch an das, was in Apostelgeschichte 2, Vers 42 steht. Da wird uns gesagt, worin die ersten Christen verharrten. Luther übersetzt, sie blieben aber beständig. Und von den vier Dingen heißt das erste, in der Lehre der Apostel. Jetzt ist aber noch ein anderes Wort, das die Bedeutung der Lehre ungeheuer betont. Da steht in Apostelgeschichte 20, Vers 26, das ist ein Wort aus der großen Abschiedsrede des Apostels Paulus an die Ältesten von Ephesus. Und da sagt er, denn ich bezeuge an dem heutigen Tage, dass ich rein bin von dem Blute aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Der Apostel gebraucht hier ein sehr hartes Wort. Er sagt, er sei rein von dem Blute aller, das heißt andersrum ausgedrückt, hätte er nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, läge Blutschuld auf ihm. Jetzt frage ich mich, was ist mit denen, die nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkünden? Liegt auf denen nicht auch Blutschuld? Ist es nicht die Pflicht, den ganzen Ratschluss Gottes zu verkünden? Und nun sehen wir einmal den unsinnigen Gedanken, Liebe, die vereint, ließe sich erreichen ohne die Botschaft Gottes. Unsere Welt ist doch tatsächlich eine Welt ohne Gott. Der bekannte englische Geschichtsphilosoph Toynbee, der bezeichnet unsere Zeit als die nachchristliche Zeit. Lässt sich nicht leugnen, hat es mal eine christliche Zeit gegeben, ganz eindeutig. Aber wir nicht mehr. Wir sind die nachchristliche Zeit. Und nach der Bibel ist ohne Erkenntnis Gottes ein Gott wohlgefälliges Leben überhaupt nicht möglich. Ich will dazu ein Wort lesen aus Jesaja 11. Jesaja 11, Vers 9. Da wird ein wunderbarer Zustand geschildert, der uns erst genannt wird. Und dann wird gesagt, worauf der beruht. Man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge. Denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis Jahwes, wie die Wasser den Meeresboden bedecken. Lehre entzweit, Liebe vereint, eine der ganz, ganz großen Lügen. Liebe und Lehre sind keine Gegensätze. Beide wohnen im Herzen Gottes, vertragen sich da vorzüglich. Gott gab als erstes den Israeliten das Gesetz. Das war Lehre, ohne jeden Zweifel. Und dann hat er seinen Sohn gesandt, uns zu erlösen. Das war der Ausdruck seiner Liebe. Und heute geht man dazu über und will uns beibringen, wir sollten die Religionen der Heiden anerkennen. Der Drang zum Götzen, und die Heiden haben ja alle Götzen, steckt sehr tief. Denken wir daran, dass die Israeliten, als Mose 4 Wochen auf den Berge verzog, das goldene Kalb machten. Die haben damit Gott nicht absetzen wollen, keineswegs. Aaron sagte, morgen ist ein Fest für Jahweh. Jawohl, für Jahweh sollte das Fest sein. Und da wurde die Skalve enthüllt, und da sprangen sie drumherum, und dann sagten sie, das ist dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Ich will lesen, was Mose dazu sagt. 5. Mose 4, Vers 15 und 16. So hütet eure Seelen sehr, denn ihr habt keinerlei Gestalt gesehen an dem Tage, da Gott am Horeb mitten aus dem Feuer zu euch redete, dass ihr euch nicht verderbet und euch ein geschnitztes Bild macht, das Gleichnis irgendeines Bildes, das Abbild eines männlichen oder weiblichen Wesens und so fort. Gott sagt, ihr habt nichts gesehen, darum kann alles, was ihr macht, nur das Ergebnis eures Zufalls sein und eure Fantasie, und die reichen nie an mich heran. Der Prophet Jesaja spottet über die Götzen, und es ist auch gar nicht anders vorstellbar. Doch möchten viele alle anerkennen, und der große Gedanke ist immer Toleranz. Wir müssen wissen, Gott ist nicht tolerant. Denken wir an Adam. Gott hatte zu Adam gesagt, iss nicht von dem Baum der Erkenntnis, des Tages, der du davon isst, musst du sterben. Nun hat Adam doch gegessen. Adam hätte, wenn er aus unserer heutigen Sicht spricht, einiges sagen können. Das mir ja nur einmal gesagt hätte sagen können. Ich auch meine erste Übertretung hätte sagen können. Also faule Gründe. Aber Gott ist bei seinem Urteil geblieben und seitdem müssen alle sterben. Denken wir an die Sintflut. Da ist auch keine Spur von Toleranz zu finden. Denken wir an den Weg Israels. Wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, wie viel Israel da leiden müssen. Aber das ist nur ein Bruchteil ihres Leidens, das sie erlebt haben in der langen Zeit ihrer Geschichte. Ganz eindeutig ist Gott nicht tolerant. Nun sagt die Bibel, dass die Versammlung Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist. Und die Bibel warnt außerordentlich stark von falschen Propheten. Ich will drei Stellen dazu lesen. Zunächst Matthäus 7, Vers 15. Also ein Wort aus der Bergpredigt. Hütet euch aber vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Das ist sehr interessant. Äußerlich sieht der falsche Prophet genauso aus wie ein Lamm. Er kommt im Schafskleid. Wenn man ihn nur äußerlich besieht, nicht näher forscht, dann sollte man meinen, er sei durchaus tragbar. Das ist das Schlimme an dem falschen Propheten. Dann ein Wort aus Apostelgeschichte 20, wieder die Rede des Apostels Paulus, der geht schon etwas näher an die Sache ran. Er sagt im Vers 29, denn ich weiß dieses, dass nach meinem Abschiede verderbliche Wölfe zu euch hereinkommen werden, die der Herde nicht schonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen, hinter sich her. Dann noch ein Wort aus 2. Korinther 11, Vers 13. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter, welche die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, denn der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichtes an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch sein Die Polizei müsste bis Brügge absperren, wenn der Kerl hier in Lüdenscheid wohnte. Sie kämen von Norwegen und vom Südkap geflogen. Wie viele Menschen gibt es doch, deren Leben an einem Strohhalm hängt, den die Ärzte, den selber nicht, aber ihren Verwandten sagen, nichts mehr drin. Wenn einer Kranke heilen könnte, oh liebe Geschwister, und auf die dumme Lüge fallen sie immer noch massenweise herein. Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit. Wer Pfeiler und Grundfeste der Wahrheit ist, muss nicht nur die Wahrheit verkünden, muss auch den Irrtum aufdecken und bekämpfen. Wie weit der Irrtum um sich gegriffen hat, ist mir neulich mit Schrecken bewusst geworden. Sagte ein Bruder in einer Versammlung, allerdings einige Kilometer von Lüdenscheid entfernt, wenn unsere Jugend anbeten will, kommt sie doch nicht zum Brotbrechen, dann fährt sie doch nach Lüdenscheid. Was er damit meinte, nach Lüdenscheid, wusste ich natürlich. Viele sind ahnungslos
und wissen nicht, was ist. Nun müssen wir uns über eins im Klaren sein. Die Bibel muss ausgelegt werden. Das sehen wir aus den Worten, die der Herr zu den Emmaus-Jüngern sagt. Er erklärte ihnen die Schriften. Er erklärte ihnen Schriften, die sie kannten. Es ging um die Frage, ob sie sie verstanden. Genau dasselbe mit Philippus und dem Kämmerer, Apostelgeschichte 8. Er tritt an dem Wagen heran und sagt, verstehst du auch, was du liest? Und der Kämmerer, ein ehrlicher Mann, sagt, wie könnte ich, wenn nicht jemand es mir erklärt? Jetzt müssen wir auch Folgendes sehen. Wir haben nur eine Bibel, in Millionen Exemplaren, aber eine Bibel. Und da ist eine Fülle von Büchern übergeschrieben worden. Wenn wir die christliche Literatur sehen, würden wir erschrecken und denken, wer soll denn das nur lesen? Dann sind Millionen von Predigten gehalten worden. Und über allen sollte für uns das Wort stehen, ich rede als zu Verständigen, beurteilet ihr, was ich sage. Die Aufgabe nimmt dir und mir niemand ab. Wenn wir uns die Mühe nicht machen, kommen wir nicht weiter. Aber ich kann nur beurteilen, wenn ich die Bibel kenne. Das ist die Basis der Mitteilung Gottes. Jetzt ein Wort an die vielen oder an die, die mitarbeiten in der Sonntagsschule, in der Jungschar, in der Jugend. Warum tun sie es? Tun sie es, um sich zu betätigen? Denken sie es besser nicht. Tun sie es, weil einer gekommen ist und gesagt hat, uns fehlt jemand, du musst unbedingt kommen. Denken sie es besser nicht. Es gibt ein Ziel, um die jungen Menschen zum Herrn zu führen. Das ist die Aufgabe. Der amerikanische Evangelist Torrey sagte einmal, schreibt in einer seiner Predigten, als ich aufrief, nach vorn zu kommen, kam eine Gruppe von jungen Mädchen, ich meine, er hätte gesagt, es wären 18, es fiel mir auf, alle etwa gleich alt, schienen sie auch zu kennen, und sie alle nahmen den Herrn an. Ich sah mich um, da stand etwas entfernt eine Frau, die vor Glück strahlte. Ich habe sie gefragt, ja, sagte sie, das war meine Sonntagsschulklasse. Seht, die Frau hat wirklich Sonntagsschule gehalten. Das müsste das Ziel aller sein, die den Dienst tun. Es geht nicht darum, eine Stunde auszufüllen. Auch hier kann nicht einer sagen, wann predigst du denn? Ja, weil es vor 11 war, muss ja einer aufstehen. Richtig, muss einer aufstehen. Aber es ist kein ausreichender Grund. Ich muss wissen, wozu. Und da kann ich nur das Ziel haben, Menschen zum Herrn zu führen, die Wahrheit, die Gott uns gebracht hat, zu offenbaren. Wie kann ich es erreichen? Der Herr sagt es ganz einfach in Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und weiter, wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Jetzt will ich noch ganz kurz auf einen Vers eingehen, der meiner Ansicht nach immer wieder falsch verstanden wird. Und auch da bitte nach dem Grundsatz, ich rede auch zu Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. In Matthäus 18, Vers 19 lesen wir Folgendes. Wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen werden, über irgendeine Sache, um welche sie auch bitten mögen, so wird sie ihnen werden von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Das Wort wird fast immer auf die Gemeinde ausgelegt. Und da es nun unter den Brüdern auch Mathematiker gibt, habe ich schon oft den Satz gehört, wenn zwei oder drei da sind, bist du in der Mitte und wir sind heute gar 100. Wie viel mehr? Demnach müsste er ja dann 30-fach da sein, aber so weit rechnen die wieder nicht. Hat das mit Gemeinde zu tun? Meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Hier sind zwei Aussagen und die sind miteinander verbunden durch das Wort denn. Die erste Aussage, die sagt uns zwei Dinge. Eine Voraussetzung, eine Zusage. Voraussetzung, wenn zwei von euch eins werden über eine Sache, um die sie bitten mögen, ist Voraussetzung. Zusage, wird sie ihnen werden von meinem Vater, der im Himmel ist. Der zweite Satz begründet die Zusage. Fängt an mit denn, und jetzt ist das Erstaunliche, denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen. Wenn man es exakt liest, kann gar nichts anderes übrig bleiben als versammelt sein in meinem Namen und um eine Sache übereinkommen zu bitten, das ist derselbe Ausdruck, dieselbe Beschreibung für eine oder zwei Beschreibungen für ein und dieselbe Situation. Und ich persönlich bin überzeugt, wir Menschen in unserem maßlosen Egoismus, wir werden nie eins. Eins werden höchstens Eltern, wenn sie um ein todkrankes Kind beten. Sonst alle anderen, die sind viel zu sehr auf sich selbst eingestellt, als dass sie sich mit einem anderen wirklich eins machen könnten. Und so handelt es sich hier um eine Gebetsgemeinschaft, nicht um die Gemeinde. Die Gemeinde hat so viel herrliche Zusagen, dass wir diese gar nicht brauchen. Der sagt nicht, dass er in unserer Mitte ist. Er sagt, dass er das Haupt ist und wir seine Glieder. Das ist eine viel, viel engere Verbindung, als wenn er in unserer Mitte wäre. Die Aussagen über die Gemeinde sind unsagbar schön. Vergessen wir bei allem nicht, dass sie alle auf einer Voraussetzung basieren, auf die ich hinzuweisen nicht müde werde. Und die steht auch in 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, Vers 13. Ich lese von Vers 12 an. Denn wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes, aber obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freien, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Das ist die entscheidende Aussage, mit einem Geist getränkt. Die große Frage, wohnt der Geist Gottes in mir? Es lässt sich so leicht prüfen, so sehr leicht. Ich möchte sagen, es lässt sich keine einzige Frage klarer, deutlicher beantworten als die. Ich muss mich allerdings der Prüfung unterziehen. Sonst hilft die leichteste und exakteste Prüfung nicht. Wir müssen es wissen, ob wir ihn haben, und wir können es wissen. Möge Gott uns geben, dass wir diese Frage ein jeder für sich lösen.